Jetzt brauchen wir Zugriff auf eure Festplatten, ich meine Gedanken, und auf eure Herzen. Die Prozessoren sollen wirklich auf Hochtouren kommen. Wir sind keine Computer, aber das, was Gott möchte, er möchte Zugriff haben auf das, was wir sind, auf unser ganzes Wesen. Und er spricht in deinem Wort Werte, die auch Zugriff haben sollten auf uns, auf unsere Gedanken, auf unsere Gefühle und letztendlich auf unsere Charaktere, das, was uns ausmacht. Liebe, Leben, Lernen. Ja, wenn das so einfach wäre, man kann das nicht auf einmal tun. Es ist ein Prozess. Und heute ist unser Thema der Liebe-Lernprozess. Egal wie alt wir sind, ob du 14, 18, 25 oder 85 bist, Liebe lernen gilt für uns alle. Und keiner von uns wird je auslernen. Wenn ein Mensch das Evangelium annimmt, wenn er neu geboren wird, wenn er Christ wird, dann, sagt die Bibel, ist wie selbstverständlich, dass er ein neues Leben führt. Das war, was bisher war, und ab jetzt weiter. Neues Leben. Und was dieses neues Leben ist, beschreibt uns die Bibel. Zum Beispiel im Römerbrief. Und dort mutet uns Gott, so wie damals den Empfänger der Gemeinde in Rom, einiges zu. Er mutet uns vor allem Entscheidungen zu. Die Entscheidung zum Beispiel, ob wir, so wie das in Gottes Wort beschrieben ist, ob wir so sein wollen. Persönlich, aber auch als Gemeinde. Und Paulus fragt sogar, ob wir es nicht sogar unbedingt werden müssen, damit die Welt in uns Gott und sein Evangelium erkennen kann. Ich lese aus dem erwähnten Römerbrief, Kapitel 12, nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Liebe muss echt sein, ohne Heuchelei. Verabscheut das Böse, haltet am Guten fest. Seid einander in herzliche, geschwisterliche Liebe zugetan. Übertrefft euch in gegenseitigem Respekt. Werdet im Fleiß nicht nachlässig. Lasst den Geist Gottes in euch brennen und dient so dem Herrn. Freut euch, weil ihr Hoffnung habt. Bleibt standhaft in Bedrängnis. Seid andauernd im Gebet. Nehmt Anteil an den Nöten der Gläubigen und helft ihnen. Bemüht euch um Gastfreundschaft. Segnet eure Verfolger, wünscht ihnen Gutes und verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen, weint mit denen, die weinen. Seid miteinander auf dasselbe Ziel bedacht. Strebt nicht hoch hinaus, sondern lasst euch auch von geringen Dingen in Anspruch nehmen. Haltet euch selbst nicht für klug. Himmlischer Vater, was für ein Wort, was für eine Zumutung damals für die römische Gemeinde. Und es ist auch eine Zumutung, eine Herausforderung für uns heute. Wir bitten dich, dass du uns dieses Wort erschließt und dass du uns auch zeigst, was es bedeutet, heute aus deinem Wort zu leben, damit unsere Gedanken, unsere Herzen und unsere ganze Persönlichkeiten zu dir hin verändert werden. Da du das tun willst und wirst, danken wir dir dafür im Voraus. Amen. Rom, damals, da lebte die Gemeinde. Das war die Stadt der Cäsaren. Der römische Kaiser hat dort gewohnt. Eine Stadt voll Lärm, so wie viele Städte heute auch. Und Sie war umgeben von Legionen, die die Macht des Kaisers stabilisieren oder sichern sollten. Dort fand auch der Kampf ums Überleben täglich. Es war eine Stadt mit prunkvollen Bauten, aber auch eine Stadt mit ganz verkommenen, schmutzigen Vierteln, wie zum Beispiel die Tibervorstadt. Dort lebte eine kleine christliche Gemeinde. Und zu dieser Gemeinde gehörten Leute aus verschiedenen gesellschaftlichen Schichten. Und man muss sich vorstellen, eine wohlhabende Matrone hat ihr Haus dieser Gemeinde zur Verfügung gestellt. Da kamen sie zusammen. Da latschten die Bettler über den wunderbaren Mosaikfußboden. Da kamen die Sklaven, noch verdreckt und abgearbeitet, aus dem Nachbarhaus und saßen dort müde auf den Stufen. Der stinkende Fischhändler saß neben einer Matrone und sie beugten ihre struppigen Köpfe über den gemeinsamen Kelch, als sie Abendmahl gefeiert haben. Ein Plebejer sitzt neben dem Patrizier, ein Sklave neben dem Freigelassenen, angesehene Bürger neben den Ruderern aus dem Hafen. Und dann hörten sie auf einmal, Liebe muss echt sein, ohne Heuchelei. Ihr braucht euch hier nichts vorzumachen. Oder übertrefft euch im gegenseitigen Respekt. Und da guckt die Hausherrin so durch die Reihen und ihr Blick fällt auf einen Sklaven, der sonst ihre Sänfte trägt. Übertrefft euch in gegenseitigem Respekt. Und wisst ihr was? Damals war diese christliche Liebe nicht einfacher als heute. So unterschiedlich sie auch waren, weint mit den Weinenden und lacht mit den Lachenden. Und da saß das sprechende Inventar, die Sklaven und die Vertreter anderer Gesellschaftsschichten. Bemüht euch um Gastfreundschaft. Segnet eure Verfolger. Wünscht ihnen Gutes und verflucht sie nicht. Und die Christen mussten sich verstecken dort, weil sie verfolgt waren. Eine ganz andere Situation als unsere heute hier. Und die Gemeinde war damals fremd in der Welt. Und ich behaupte es ganz frech, genauso fremd wie die christliche Gemeinde heute fremd in der Welt ist. Denn wir sind genauso unterschiedlich, mit einer etwas anderen Ausprägung wie damals. Da sitzt der Scharfdenker neben einem, der vielleicht nicht so scharf denken kann. Eine ganz frische junge Mann oder junge Frau neben einer älteren Schwester aus der Gemeinde. Einer, der einen super Beruf hat und der andere gerade gar keinen. Einer, der sehr zufrieden ist mit seinen Nachbarn und ein anderer, der gemobbt wird wegen seines Glaubens. Die Gemeinde Jesu sitzt dort. Aber die sind zufrieden, weil sie wissen, die sind alle geliebt durch Jesus Christus, durch Gottes Liebe, die die ganze Welt überwinden kann. Damit sie selber die Welt verändern können. 4 Fragen. Wessen Aufgabe ist dieser Liebe-Lernprozess? Was macht eine christliche Gemeinschaft eigentlich aus? Was ist das Kennzeichen der Gemeinde? Und wie soll sie ausgerichtet sein? Wessen Aufgabe ist das? Bei allen Mahnungen, die hier aufgezählt werden, wird verdeutlicht, wer zu dieser Liebe, zu diesem Lebensstil herausgefordert ist. Und der ganze Text schreibt fest, was ist wichtig bei diesem Prozess des Liebelernens. Und dieser Prozess ist nicht nur eine Aufgabe eines Einzelnen, sondern vor allem die Aufgabe der Gemeinschaft. Wir sollen gemeinsam Liebe lernen. Alleine ist es schwierig. Als Gemeinschaft können wir uns in der Gemeinde gegenseitig helfen. Wir lesen hier, Liebe muss echt sein, ohne Heuchelei, verabscheut das Böse, haltet am Guten fest. Freut euch mit denen, die sich freuen, weint mit denen, die weinen. Da steht dieses Ihr im Vordergrund, nicht ich, ihr, ihr gemeinsam. Da wird die Gemeinde angesprochen, im Plural. Und ich finde das hier ganz wichtig. Und das darf nicht nur durch ich ersetzt werden. Du bist dafür verantwortlich. Ich bin nur dafür verantwortlich. Nein, wir sind dafür verantwortlich. Und da muss eine, vielleicht, wo zu viel Ich-Datei ist, mit einer Wir-Datei ersetzt werden. Wir sind ganz schnell in der Gefahr, dass wir die Bibeltexte nur auf uns selbst beziehen. Es ist zwar wichtig, aber es bezieht sich, so wie dieser Text, auf die ganze Gemeinschaft, auf die neue Gemeinde, die Gemeinde Jesu, auf die neue Art des Zusammenlebens. Und Zusammenleben setzt voraus mehr als eine Person. Okay? Besonders wir Protestanten sind ganz schnell bei der persönlichen Beziehung. Ich und mein Gott. Beim Abendmahl will ich Stille haben. Abendmahl muss so aussehen. Und dies und dies muss so aussehen, das gefällt mir. Gottesdienst muss um so viel Uhr beginnen, sonst gehe ich nicht hin und so weiter und so fort. Nein, die Bibel sagt, was dient dem Wohl der Gemeinschaft? Was ist für uns als Gemeinde gut? Was können wir als Gemeinde tun? Nicht nur, dass wir da ein paar Leute damit beauftragen, möglicherweise sogar bezahlen als Diakone oder wen auch immer. Nein, wir sind alle gefragt. Und dieses Wir ist hier ganz, ganz wichtig. Es geht um eine neue Art des Zusammenlebens. Und welches Recht gestehe ich meinen Glaubensgeschwistern, Brüder und Schwestern, in meinem Leben wichtig zu sein? Darf sie, darf er in meinem Leben wichtig sein? Als Mitchrist und Mitchristin? Unsere gemeinsame Liebe zu anderen Menschen verdeutlicht die Liebe Gottes zu dieser Welt. In der Apostelgeschichte steht, dass die fremde Menschen in Jerusalem gesagt haben, seht, wie sie sich lieben, wie sie sich lieb haben. Nicht wie er sich liebt, nein, wie sie sich lieben. Das war das Kennzeichen der Gemeinde. Nicht ich und nicht du, sondern gemeinsam sind wir der Anbruch der neuen Schöpfung in dieser Welt. Und ich denke, es ist gut, manchmal das, oder auch immer wieder, das zu betonen. Das habe ich hiermit auch getan. Was macht christliche Gemeinschaft aus? Was ist ein besonderes Kennzeichen für sie? Diese Gemeinde ist nach Paulus eine brüderliche bzw. geschwisterliche Gemeinde. Ja, wer Christ wird, ist Gottes Kind. Und die Gotteskinder sind Glaubensgeschwister. Maßgebend ist hier die gegenseitige Liebe. Liebe muss echt sein, ohne Heuchelei. Und solche Liebe soll der Ursprung des ganzen Handelns sein von uns. Egal, was wir tun, das haben wir schon in den letzten Wochen durchbuchstabiert. Wir können große Dinge schaffen, große Worte aussprechen. Aber wenn das ohne Liebe ist, was ist das? Nix. Aber gar nichts. So deutlich ist die Bibel. Es ist unangenehm, das manchmal zu hören. Ja? Das ist aber der bessere Weg und das ist der vollkommene Weg. Die Liebe ist das Merkzeichen christlicher Existenz. Das müssen wir uns hinter die Ohren schreiben. Und wir werden hier im Neuen Testament davor gewarnt, zu heucheln. Liebe muss echt sein, ohne Heuchelei. Meine Lieben, hier geht es darum, dass der offizielle Lebensstil der Christen, nämlich der Liebe, auch zu einer Geste verkommen kann. Auch zu einer Lachgrimasse zum Beispiel. Und wir sind großartige Schauspieler, als Christen auch, gerade als Christen in Fragen der Nächstenliebe. Die Liebe heuchelt nicht. Die Liebe, diese Agape, wie es hier steht, die Liebe, die von Gott kommt, darf nicht schauspielern. Also, sie darf nicht gestört werden durch irgendwelche Hintergedanken oder Nebenabsichten. Und das heißt für uns, alle Masken sind hier fehl am Platz. Die Masken müssen von unseren Gesichtern abgerissen werden. Ui, stellt euch vor, da kommt einer und reißt dir eine Maske ab und sagt, du, das war gar nicht echt, das war gar nicht aus Liebe getan. Da würden wir ganz blöd dastehen. Ich würde auch zumindest blöd dastehen. Auch die frömmste Fassade muss eingerissen werden. Liebe soll echt ohne Heuchelei sein. Und das ist auch eine Sache der Freiheit. Sie sucht auch die Freiheit des anderen. Sie sucht sein Lebensrecht, seine Wesensart. Sie will für den anderen nur das Gute. Christliche Gemeinde bedeutet einen Lebensstil der echten Liebe. Ja, liebevolle Beziehungen. Liebe. Was ist als besonders Kennzeichen der Gemeinde zu bezeichnen? Hier geht Paulus einen Schritt weiter. Er will, dass diese kämpferische Liebe für den anderen ergänzt wird mit der geschwisterlichen Liebe in der Gemeinde. Also es reicht nicht aus, dass wir für andere Menschen aus Liebe viel tun. Aber untereinander fehlt uns das. Das hat nichts mit dem zu tun, was ich jetzt sage, wenn ich meine Jacke ausziehe, sondern weil es mir heiß wird. Es wird jetzt heiß. Seid einander in herzliche, geschwisterliche Liebe zugetan. Und wenn wir im Grundtext, im griechischen Text nachschauen, steht für dieses Wort herzliche eigentlich das Wort zärtlich. In zärtliche Liebe. Ja, zärtliche Liebe in der Gemeinde. Habt ihr das schon mal von gehört? Nö. Zärtliche Liebe vielleicht zwischen Mann und Frau oder zwischen den Geschwistern oder Freunden oder wie auch immer. Aber das kennen wir aus der Familie. Aber hier steht zärtliche Liebe in der Gemeinde. Alles, was geschwisterlich ist, ist gut. Und was nicht geschwisterlich ist, ist schlecht. Diesen Maßstab der Geschwisterlichkeit hat die Welt gar nicht. Und das heißt, der Fingerabdruck Gottes einer christlichen Gemeinde sollte die zärtliche Solidarität sein. Zärtliche Solidarität. Zärtliches Zusammenhalten. Ich glaube, das bleibt euch hängen. Zärtliche Solidarität. Sie zeigt sich in der Ehrerbietung, davon ist die Rede hier, in der Achtung und Anerkennung des anderen, egal wer er ist. Damals hieß es auch für den Sklaven und Sänftenträger, Fischhändler und so weiter. Und umgekehrt, für den, der etwas höher gestellt ist in der Gesellschaft, der vielleicht mehr im Kasten hat, wie auch immer, zärtliche Liebe, Ehre, den anderen. Das gehört in die Gemeinde. Und das sollte sogar noch gastfrei sein, die Gemeinde. Gastfreundlich. Diese Liebe kümmert sich um das Wohlergehen des anderen. Weint mit den Weinenden und lacht mit dem Lachenden. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, sich mit einem anderen zu freuen, der sich gerade ein neues Auto gekauft hat. Oder eine Freundin kennengelernt hat und man ist schon seit langem alleine und sehnt sich danach, eine Freundin zu finden. Und einem zu sagen, du, ich freue mich so sehr für dich, ja? Zärtliche Solidarität. Es ist nicht einfach. Das ist auch ein Stück Arbeit und ein Lernprozess. Aber wenn die Gemeinde es tut, gerät sie in Bewegung. Tut sich was in der Gemeinde, innerhalb der Gemeinde und darüber hinaus. Also die wird tatkräftig mit Händen und Füßen. Sie brennt wie andere und dient der Zeit. Also mit der Zeit meine ich das, was um sie herum geschieht. Dort, wo Gott sich hingeschickt hat oder gesteckt hat. Zärtliche Solidarität, die sich in vielen liebevollen Beziehungen zeigt, soll zum Kennzeichen der christlichen Gemeinde sein oder werden. Und das letzte, die letzte Frage, wie soll die Gemeinde ausgerichtet sein? Das finde ich hier, würde ich sagen, nicht nur interessant, hochdramatisch. Hier heißt es im Vers 16, strebt nicht hoch hinaus, sondern lasst euch von geringen Dingen in Anspruch nehmen. Luther übersetzt hier, haltet euch herunter zu den Geringen. Also er bezieht das auf Personen, auf Menschen. Haltet euch herunter zu den Geringen. Also nicht so, Hans, guck in die Luft, sondern schau zu den anderen. Haltet euch herunter zu den Geringen. Lasst euch mitreißen zu denen, die ganz unten sind. Zumindest tiefer als wir selbst. Es ist eine Ausrichtung nach unten. Und was bedeutet eine solche Ausrichtung nach unten? Die Christen, wir Christen, du und ich, sollen einen Zug nach unten haben. Das heißt, zu denen, die krank sind, allein, die vielleicht sich nicht mal das Essen leisten können, weil die Rente zu klein ist. Zu denen, die arbeitslos sind, die betrogen wurden, vielleicht durch Ehefrau oder Ehemann, egal. Zu Menschen, denen es schlecht geht, die keine Orientierung haben, vielleicht keinen Sinn im Leben finden, haltet euch herunter zu den Geringen. Christen folgen dieser Neigung zu Kleinen und Niedrigen nicht automatisch. Das ist auch ein Liebe-Lernprozess. Das will auch gelernt werden. Diese Neigung zu dem Ungeachteten, zu dem, was vielleicht erstorben ist, dass ein Mensch in sich wie erstorben wirkt. Der hat keine Ziele mehr, freut ihn nichts mehr, ist depressiv und vielleicht nimmt sich mal das Leben. Zu so einem Menschen zu halten, gutes Wort zu sagen, Zeit für ihn zu haben, das bedeutet der Zug, die Ausrichtung nach unten. Gerade dieser Zug nach unten ist hier ganz, ganz wichtig. Aber wir können das nur verstehen, wenn wir Gottes Wesen verstehen. Denn der Ursprung dieser Ausrichtung nach unten ist Teil von Gottes Wesen. Wir haben einen Gott, der die Niedrigen tröstet. Er preist durch seinen Sohn die Armen selig. Die Sanftmütigen, die Verfolgten, diejenigen, die weinen. In der Bergpredigt passiert das. Oder Maria jubelt in ihrem Magnificat-Hymnus über den Gott, der die Mächtigen vom Thron stürzt und die Niedrigen erhöht. Wer in sein Reich kommen will, der muss es annehmen wie ein Kind. Und dort wird der Letzte der Erste sein und der Erste der Letzte. Wir haben einen Gott, der die Niedrigen tröstet, aufrichtet. Das ist Gottes Wesen. Und Gott hat noch viel mehr getan. Er ist selbst diesem Zug nach unten gefolgt. Und zwar, er wurde von seiner Liebe mitgerissen zu uns Niedrigen, zu den Menschen, und ist in seinem Sohn auf diese Erde gekommen. Er hat sich selbst erniedrigt bis zum Tod am Kreuz, heißt es im Philipperbrief. In Jesus Christus. Gott ist in die Tiefe gegangen. Diese Tiefe im Kreuzestod Jesu. Und da hat er sich solidarisch gezeigt mit uns Menschen. Als Jesus die ganzen Sünden, Gottes Gericht auf sich genommen hat. Wir haben einen Gott, der diesen Weg nach unten gegangen ist und von dem wir das lernen können. Und wir sind aufgerufen, diesem Zug Gottes in die Tiefe zu folgen, zu entsprechen, ja, sogar zu gehorchen. Lasst euch herabziehen zu den Niedrigen. Also von den Höhen hinab in die Tiefe. Keine einfache Aufgabe. Weder für mich noch für euch. Für keinen von uns. Das will gelernt werden. Und wir können das gar nicht alleine lernen. Wir können es lernen, wenn wir uns gegenseitig helfen. Wenn wir uns vielleicht gegenseitig auf etwas hinweisen. Oder wenn wir gemeinsam diesen Weg nach unten gehen. Wenn Christen dem Weg ihres Herrn nach unten folgen, dann werden sie dabei vielleicht ausgelacht, angefochten, verfolgt. Und das ist das Geheimnis der Gemeinde Jesu. Wenn die Gemeinde Jesu ihrem Herrn den Weg nach unten folgt, dann ist sie attraktiv. Dann wächst sie. Dann gewinnt sie an Kraft. So wird sie beschrieben hier. entspricht eurem Gott, der in die Tiefe herabgekommen ist. Der Schweizer Theologe, also vielleicht erstmal, dieser Prozess ist also Aufgabe der ganzen Gemeinde. Die Gemeinde bedeutet ein Lebensstil der echten Liebe. Kennzeichen der Gemeinde ist zärtliche Solidarität und von Jesus lernen wir die Ausrichtung nach unten. Ein Schweizer Theologe, Johannes Zolitti, hat einmal gesagt, ein leistungsfähiges Herz hat beim Wandern Kraft zum Aufstieg. Und ein Herz, das von Gott verändert ist, hat Kraft zum Abstieg. Ich finde das wunderbar. Das ist nur möglich durch die Gemeinschaft mit dem Gekreuzigten. Und Nachfolge heißt Kraft zum Abstieg. Mitten hinein zu den Niedrigen, in die Gemeinschaft mit dem Gekreuzigten. Die Frage ist, sind wir eine solche Gemeinde? Sind wir eine Gemeinde mit der ungeheuchelten Liebe für andere? Sind wir eine Gemeinde, die leidenschaftlich am Guten hängt und das Böse hasst? Sind wir eine Gemeinde, die in der zärtlichen Solidarität mit den anderen weint und lacht und die durch liebevollen Beziehungen sich auszeichnet? Sind wir eine Gemeinde, die sich von Gottes Liebe mitreißen lässt, eben zu diesen, die verachtet sind, denen es schlecht geht? Ich wünsche uns, dass wir eine solche Gemeinde immer mehr werden und dass wir es lernen und dass wir auf keinen von uns hier verzichten, sondern dass wir es miteinander tun. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, wenn wir jetzt ehrlich sind, dann sind wir in einer großen Verlegenheit. Aber diese Verlegenheit ist richtig und auch wichtig. Gerade wenn du uns am falschen Fuß erwischt, dann gilt es jetzt auszuhalten. Denn nur dann haben wir Mut zur Veränderung. Aber das allein, dieser Weg der Gemeinde nach unten, das ist ein hoffnungsvoller Weg. Weil wir ihn nicht auf unseren eigenen Kräften gründen müssen, sondern weil wir uns ganz deiner Kraft überantworten können. Weil du mit uns gehst. Herr, und am Horizont strahlt schon deine Herrlichkeit. Du kommst mit dieser Welt zu deinem Ziel und du möchtest uns Mut zur Veränderung geben. Herr, du gib uns Mut, neue Schritte zu wagen, damit wir persönlich und vor allem als Gemeinde Fortschritte machen auf diesen Liebe-Lern-Prozess-Weg. Deine Kraft ist gerade in den Schwachen, in den Unfertigen, Unvollkommenen mächtig. Dafür danken wir dir im Namen Jesu. Amen. Seid fröhlich.